Podcast Kunst und das Jetzt lässt auch die Produzenten hinter dem Werk zu Wort kommen. Dass KünstlerInnen auch Unternehmer sein müssen, weiß man bereits seit Rembrandts Zeiten. Aber wie muss man sich ihre Lebenswelt vorstellen? Für welche Wege der Vermarktung und Selbstorganisation entscheiden sie sich? Gibt es eigentlich eine Berufung zum Künstler? Und wie entsteht der Wert eines Kunstwerks? Im Podcast wollen wir mit den Produzenten der Kunst Antworten auf diese oder ähnliche Fragen finden.
Das gehört durchaus dazu, ja. Also wir tauschen uns schon viel aus, ne?
Das ist ein bisschen, als würde man über den gleichen Witz lachen.
Ja, das hat natürlich auch Grenzen. Ja, man kennt sich halt einfach irgendwann zu gut, ne? Und man braucht eigentlich fast gar nicht mehr darüber sprechen. Man weiß eigentlich schon, was der andere davon halten wird oder hält.
Ja, ein Außenstehender würde wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Eben, weil wir nur wie Stichpunkte verwenden und die ähnliche Perspektive macht, dass wir gar nicht mehr so viele Worte brauchen. Wir verstehen sozusagen die Bilder.
Maria und David Morgenstern sind bildende Künstler, aber auch ein Paar. Im Unterschied zu Paarbeziehungen, in denen Beruf und Privatleben natürlicherweise getrennt sind, ist die Künstlerehe eine Gemeinschaft, in der die Beziehungsebenen der professionellen Tätigkeit und des privaten Handelns eng miteinander verflochten sind. Im Gegensatz zu Künstlerpaaren, die an einem gemeinsamen Œuvre arbeiten, haben David und Maria unterschiedliche künstlerische Ambitionen, streben in ihrer professionellen Profilierung daher zwangsläufig auseinander. Dennoch verstehen und schätzen sie das Werk des jeweils anderen. Im Norden Dresdens, der sogenannten Albertstadt, besuchten wir das Künstlerehepaar Maria und David Morgenstern. Die Familie wohnt gegenüber der im 19. Jahrhundert entstandenen Kasernenanlage. Vor dem Gebäudeensemble verläuft die kopfsteingepflasterte Stauffenbergallee. Einstige Paradestraße, heute Autobahnzubringer der Stadt. Maria Morgenstern wird 1987 in Leipzig geboren. Sie wächst auf in einer ungezwungenen, liberalen Atmosphäre im mittleren Erzgebirge.
In meiner Familie war Kunst nicht so ein großes Thema wie bei David. Aber ich sag mal, so eine Art Nonkonformismus. Man muss es niemandem recht machen oder so. Der Garten muss nicht genauso aussehen wie bei den Nachbarn. Und auch mit Freunden zusammen der Freiheitsdrang, irgendwo in leerstehende Gebäude zu klettern oder auf alte Ruinen und dort irgendwas anzubringen oder was zu verändern, was hinzumalen, hinzukleben. Also die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Umwelt. Und dann nach dem Abi bin ich nach Dresden und habe Kunstgeschichte studiert. Und dort habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auf der falschen Seite bin. Also wollte doch selber was machen und nicht nur darüber lernen.
David kommt 1980 in Görlitz als ältester von 4 Kindern zur Welt. Er wächst mit seinen 3 Geschwistern in einem religiösen Umfeld in Nieski auf. Sein Vater, zunächst protestantischer Pastor, übernimmt später die Seelsorge für eine evangelische Freikirchengemeinde.
Also mein Vater ist zwar aus der Kirche ausgetreten irgendwann, also er war dann nicht mehr so offiziell Pastor, sondern war dann Pastor einer freikirchlichen Gemeinde, die dann ja, sich bei uns zu Hause getroffen hat. Ne? Und ja, also Religion hat auf jeden Fall in unserem Alltag eine große Rolle gespielt. Ne? Und wir waren als Kinder da auch sehr integriert.
Die religiöse Atmosphäre im Elternhaus hat zudem Einfluss auf die Erziehung der Kinder.
Das war dann eigentlich der Moment, wo es dann wirklich richtig dramatisch wurde. Ne? Also so in dieser Pubertätsphasen, ne, wo man so Sachen entdecken will, ne, und dann ist es alles verboten. Ne. Also von vornherein schon. Ja, das war schon schwierig, auf jeden Fall. Ne. Ich musste mich teilweise auch vor der Schule heimlich mal unten in der Waschküche bei uns im Haus habe ich mich nochmal umgezogen. Und ich musste auch vor allem immer daran denken, wenn ich wieder zurückkam, dass ich mich dann nochmal umziehen muss. Ne? Und das ist so manchmal schief gegangen. Das hat sich so durch die ganze Kindheit und dann noch durch die Jugend durchgezogen, ne? Dass man ganz viele Sachen so heimlich machen musste. Ne? Und dass ja, vieles einkassiert wurde, ne? Was jetzt nicht gepasst hat. Oder dass vieles von vornherein gar nicht erlaubt war. Ja, wir hatten viele, viele Wünsche, die nicht erfüllt werden konnten, ne? Aufgrund dessen.
Ungeachtet religiös motivierter Reglements wächst David Morgenstern in einem kunstaffinen Umfeld auf.
Tatsächlich waren meine Eltern auf jeden Fall sehr kunst interessiert, besonders mein Vater. Wir hatten ja, also schon eine Sammlung an Büchern und Zeitschriften, die ich mir schon als Kind sehr gerne angeguckt habe. Ne? Also ja, aber das war auch auf jeden Fall ja, für mich ganz normal, ne? dass man Kunst zu Hause hat. Meine Eltern hatten auch ein paar Bilder und so. Und außerdem auch mein Vater war selber relativ begabt, kann man sagen. Ne? Er hatte eigentlich auch, bevor er sich entschieden hat, Pastor zu werden, hat er eigentlich auch ein Kunststudium angestrebt. Ne? Und er konnte sehr gut zeichnen und malen. Hat uns auch manchmal porträtiert oder so oder uns mal was gezeichnet. Wenn wir irgendwie ein Auto oder so gezeichnet haben wollten, dann hat er das gemacht für uns.
In der umfangreichen Bibliothek der Eltern entdeckt David auch Wilhelm Frengers Buch über Hieronymus Bosch, eine Publikation, die in jedem kunstinteressierten Haushalt der DDR zu finden war. Frenger selbst, ein exzentrischer Kunsthistoriker zwischen den politischen Systemen, fand sein bevorzugtes Forschungsfeld im Bereich des Absonderlichen, der Groteske und dem Dämonischen. Dies untersuchte er unter anderem im Werk des Niederländers Hieronymus Bosch. Dessen Bildwelt, bevölkert von Fabel- und Mischwesen, rätselhaften und satanisch anmutenden Szenen, kritisiert die Theologie und religiöse Lebensführung des 15. Jahrhunderts. Sakrale Gebärden und Haltungen entlarvt der Künstler als theatralische und kontingente Gestik.
Besonders halt die gruseligen Sachen habe ich da gemacht, Hieronymus Bosch und so, hatten wir einen großen Bildband. Ja, ich und mein Bruder, wir waren auf jeden Fall beide auch ja, schon früh sehr viel damit beschäftigt, kreativ irgendwie uns auszudrücken, ne? Und sehr viel gezeichnet und es gab auch dann natürlich manchmal Probleme, ne? Weil die Sachen, die wir gezeichnet haben, manchmal ja nicht so dem entsprochen haben, was meine Eltern im Rahmen ihrer geistlichen Tätigkeit gerne gesehen hat. Wir haben immer ganz viel, ja, so brutale Sachen gezeichnet. Ne? Also so, wir haben uns immer versucht, gegenseitig darin zu übertreffen. Also ich und mein Bruder, ne? Grausamkeiten aus Papier zu bringen. Ne? Und ja, die Sachen wurden dann regelmäßig einkassiert oder wir mussten das verstecken. Ne?
Nach dem Abitur beginnt Maria in Dresden ein Studium der Kunstgeschichte und Musikwissenschaften. David leistet im nahegelegenen Görlitz seinen Zivildienst ab. Beide verspüren jedoch den Drang, sich künstlerisch auszudrücken.
Und dann habe ich einfach einen schnellen Ausweg gesucht und das war die Ausbildung, wie ich schnell einfach das Studium beenden kann und selber aktiv sein kann, künstlerisch.
Beide entschließen sich zu einer Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten für Grafik in Dresden. Hier verfestigt sich auch der Wunsch nach einem Kunststudium.
Ich weiß nicht, das kam dann wirklich erst im Laufe dieser Ausbildung zum Grafikassistenten, wo ich dann wieder deutlich mehr gezeichnet und gemalt habe, kam dann ja die Idee, das auch zu studieren. Ja.
Maria und David lernen sich im Klassenzimmer kennen und realisieren auch recht bald ihre erste gemeinsame Ausstellung.
Ja, wir waren in der gleichen Klasse. Wir haben uns im Klassenzimmer kennengelernt.
Also ich weiß noch, ich habe Zeichnungen gezeigt, glaube ich.
Und ich Fotokollagen.
Ich glaube, du hast ja Fotos, Fotokollagen.
Ich habe kleine ja. Alte auf dem Flohmarkt gefundene Fotos zerschnitten und die kleinen Figuren dann in abstrakte Landschaften eingebaut und das wiederum fotografiert.
Einige ihrer späteren Kommilitonen an der Kunsthochschule Dresden treffen sie auch hier.
In der Klasse, wo wir waren, gab es auch viele Anwärter für das Kunststudium.
Da haben wir eigentlich auch nie aus den Augen verloren, ja. Richtig, ne? Und überhaupt waren an der Schule, also viele Leute, die uns dann später auch noch durchs Studium begleitet haben, haben wir dort schon kennengelernt.
Ein Sprungbrett sozusagen.
Ihr Studium der freien Kunst beginnen beide nach ihrer Ausbildung etwa zeitgleich an der Kunsthochschule in Dresden. Maria in der Klasse von Christian Macketanz. Der Künstler studierte und lebte in den 1980er und 1990er Jahren in Wien, später in Rom und Berlin. Seit 2010 hat er den Lehrstuhl für Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden inne.
Ich habe bei Macketanz studiert, eigentlich auch die ganze Zeit, bis auf die ersten zwei Semester vielleicht, wo man so Orientierung macht mit Aktzeichnen, Porträt malen und so. Macketanz ist auch einer, der immer im Atelier gearbeitet hat. Teilweise mehr als seine Studenten, habe ich den Eindruck. Also der war echt und so konnte man dann auch mit ihm reden. Er hatte eine ähnliche Perspektive. Und ja, also was ich auf jeden Fall bei Macketanz mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass der persönliche Erfolg sich unterscheidet von dem, was beispielsweise ein finanzieller Erfolg ist. Und darauf kann ich mich bestimmt immer besinnen und nie in Frage stellen, was für einen Beruf ich habe, weil ich weiß, dass ich gute Kunst mache, wenn ich gute Kunst mache. Und das muss mir niemand anders bestätigen. Und ich muss mich auch nicht vergleichen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in der Gruppe als Studenten gelernt haben, dass es sowas wie Ellenbogentaktik nicht braucht. Ist eh nicht mein Ding, passt eh nicht zu mir, aber ja, dieser Gemeinsinn, von dem ich jetzt gesprochen habe, der zeigt sich auch in gemeinsamen Unternehmungen, Reisen oder die Möglichkeit, im europäischen Ausland auszustellen. Die Zeit, also das Wertvollste überhaupt, hat er mit uns geteilt. Es gab Themen für ein Studienjahr, das waren keine Überschriften oder Ansagen, dass wir uns mit einem bestimmten Thema befassen müssen. Da gab es Themen, die haben sich entwickelt an einem Abend, wo alle Studenten zum Beispiel bei ihm zu Hause waren, zum Essen eingeladen. Und wenn das länger ging, ging es manchmal in eine bestimmte Richtung. Und so kam zum Beispiel das Thema Zeit für ein ganzes Studienjahr als unterschwelliges Thema. Nicht, dass man das jetzt bei jeder Konsultation besprochen hat. Das hat er gewirkt.
David studiert in der Klasse von Christian Seri. Der österreichische Künstler unterrichtet bereits seit 2003 an der Kunsthochschule in Dresden und ist Professor für interdisziplinäre und experimentelle Malerei.
Also das war auf jeden Fall ein großes Maß an Freiheit, ne? Und klar musste man auch lernen, sich selbst zu strukturieren und zu organisieren. Aber mir hat das zum Beispiel sehr gelegen. Das war eigentlich so genau das, was ich wollte. Und ich war dann noch fast die ganze Zeit in der Klasse Serie gewesen. Und da ist das eigentlich auch nochmal verstärkt, ne? Also weil es da wirklich überhaupt keine Beschränkungen gibt. Ne? Das geht in praktisch in alle Richtungen und alles ist möglich. Das war auf jeden Fall ja, sehr hilfreich. Ne? Und es wurde bei uns in der Klasse auf jeden Fall sehr viel gesprochen. Ne? Ich weiß, dass es in vielen Klassen auch so ist, in anderen Klassen. Aber bei Professor Serie war es auf jeden Fall auch sehr, und diese Diskussion sehr intensiv und ausführlich geführt. Jede einzelne Arbeit, ne, konnte teilweise stundenlang mit der ganzen Klasse besprochen werden. Und das war auch teilweise anstrengend, aber das war auf jeden Fall ja, sehr hilfreich gewesen. Der Professor Seri war sehr viel da gewesen, das stimmt. Ne? Also hatte ich vorher auch nicht so erwartet, dass es so intensiv ist. Ne? Und nee, das ist wirklich, wirklich gut gewesen, ja.
Bis 2018 entstehen parallel zum malerischen Oeuvre David Morgensterns Skulpturen und Installationen. Seine intermediale Arbeitsweise beschreibt der Künstler auch als Phase der Orientierung während des Studiums. Die Möglichkeit der Kooperation mit anderen Künstlern, insbesondere im Rahmen einer Installation, bietet jedoch auch Gelegenheit, politische Themen anzugehen und die eigene Künstlerpersönlichkeit zurückzustellen. An einer Arbeit haben Maria und David gemeinsam gearbeitet. Mit Grit Aulitzki und Andreas Schliebenow entwickeln sie 2014 eine Installation, die sich mit der Gentrifizierung und Wohnungspolitik in Deutschland auseinandersetzt. Für Garage 3, Unreal Estate, so der Titel, wird der eigene Lebensraum der Künstler zum Schauplatz des Projekts. Hinter ihrem dreigeschossigen Haus liegt ein großer Garten, der von allen Bewohnern gemeinschaftlich genutzt wird. Daran schließt sich eine Reihe Garagen an. Eine davon wählten sie für ihr Projekt.
Das Projekt hieß Unreal Estate. Ja, wir haben das Projekt, hatten wir uns irgendwann ausgedacht. Ja, im Prinzip mit Nachbarn kann man fast sagen. Ne?
Mit Nachbarkünstlern.
Eine Nachbarin, ne, die mitgemacht hat und dann noch jemand, der hier gewohnt hat zu der Zeit noch, auch Künstler war.
Ja, das ist entstanden, weil wir als Mieter hier gemerkt haben, wie oft wir verkauft wurden. Also das ganze Gebiet hier, Stauffenbergallee.
Ja.
Und
ja, die Situation ist halt hier nach wie vor oder war zu der Zeit, wie auch jetzt, kompliziert, ne, mit diesen Wohnungen, ne, die ja für uns eigentlich auch sehr wichtig sind, die sehr günstig sind und ja, in gewisser Weise auch fast schon so eine Art Freiraum sind. Ich habe ja zum Beispiel auch direkt mein Atelier zu Hause und ja, das ist schon seit vielen Jahren ist da so ein Prozess, wo dieses Gelände halt immer wieder den Eigentümer wechselt und dabei immer teurer wird. Die Mieter werden völlig außen vor gelassen und wir müssen im Prinzip jederzeit damit rechnen, dass wir hier die Koffer packen müssen. Und das wäre schon eine krasse Umstellung für uns auf jeden Fall. Würde einiges schwerer machen. Genau. Und wir haben das war so der Ausgangspunkt, diese Sache, wir haben Fördermittel beantragt.
Vom Freundeskreis der Bäcker.
Genau. Und die auch bekommen für dieses Projekt. Und wir haben praktisch eine Garage, die hier anliegt, praktisch an dem Gelände. Die haben wir saniert, könnte man sagen. Ne? Also,
Luxus saniert.
Ja, haben die so gewissermaßen Luxus
saniert. Für die Verhältnisse einer Garage.
Eine sehr luxuriöse Garage hinterher mit Laminatboden und
Tapete, Raufasertapete.
Raufasertapete und angenehmer Beleuchtung. Und hinterher haben wir dann wieder ein Auto reingestellt. Im Prinzip war das dann dieser Raum, also praktisch eine begehbare Installation.
Maria und David Morgenstern bewerben sich nach ihrem Diplomabschluss erfolgreich für das zweijährige Meisterschülerstudium in Dresden. Maria bei Christian Macketanz und David studiert weiterhin bei Christian Seri. Für gewöhnlich kann das postgraduale Studium allein von Studenten mit einem überdurchschnittlichen Abschluss absolviert werden. Überdies bewerben sich beide Künstler während dieser Phase erfolgreich für das Hegenbart-Stipendium. David ist Preisträger des Jahres 2016 und Maria wird 2019 als Stipendiatin ausgezeichnet.
Am Anfang war mir das nicht so klar. Ne? Ich habe mich da für beworben, wie man sich für viele Sachen bewirbt. Aber es hat sich dann gezeigt, dass es doch einen Unterschied macht, ne? Weil das halt sehr viel Öffentlichkeit gebracht hat. Also das hat sich dahingehend ausgewirkt, dass halt viele Leute auf mich zugekommen sind und ja, ich auch Sachen verkauft habe und eigentlich kann ich schon sagen, dass ich immer noch eigentlich davon profitiere, ne, von den Kontakten, die ich dadurch ergeben habe.
Maria zeigt dieses Jahr im Rahmen des Stipendiums ihre Arbeiten in der Städtischen Galerie Dresden.
Ja, aber es wirft schon so ein kleines bisschen seine Schatten voraus. Also das stimmt, es ist so viel Öffentlichkeit und das ist das, was wir brauchen.
Seit 1996 erfolgt jährlich die Vergabe des 12-monatigen Hegenbart-Stipendiums für hervorragende künstlerische Leistungen innerhalb des Meisterschülerstudiums. Namensgeber ist der 1884 in Böhmisch-Kamnitz geborene Josef Hegenbart. Der Grafiker, Zeichner, Maler und Illustrator studierte bis 1915 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Dresden, unter anderem bei Richard Müller, Oskar Zwinscher, Gotthard Kühl. Mit seiner Frau Johanna Aster lebte Hegenbarth für einige Jahre in Prag. Während des Zweiten Weltkriegs wanderte das Paar für 3 Jahre nach Böhmen aus. Erst 1946 kehrten sie nach Dresden zurück. In Hegenbarths Oeuvre dominieren vor allem Zeichnungen. Diese entstanden unter anderem für Zeitschriften wie den Simplicissimus oder den Berliner Uhlenspiegel. Ein Schwerpunkt seines zeichnerischen Schaffens lag vor allem ab den 1930er Jahren in der literarischen Illustration. Unter anderem zum Werk von Heinrich von Kleist, Gustave Flaubert, Victor Hugo und E.T.A. Hoffmann. Nach 1945 hat er eine Professur für Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden inne. Nach dem Tod Josef Hegenbarths 1962 vererbt die Witwe des Künstlers Johanna Hegenbarth seinen Nachlass und das ehemalige Wohnhaus mit Atelier, dem Kupferstichkabinett in Dresden. Das seither der mit dem Erbe verbundenen Auflage des öffentlichen Zugangs nachkommt. Die Mehrheit der KünstlerInnen sind zu gewissen Teilen abhängig von privater oder öffentlicher Förderung. Bereits seit der Renaissance hat sich eine Kunstförderung in Form des Sponsorings oder Mäzenatentums entwickelt. Besonders in Europa, Japan und den USA wird Kunst bis heute auf diese Weise gefördert. Denn unmittelbar nach dem Diplomabschluss ist die Förderung häufig die einzige Möglichkeit für junge Künstler, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Doch die Stipendienkultur hat auch ihre Tücken. Viele Förderprogramme sind nicht sehr hoch dotiert oder altersbeschränkt, was beispielsweise für junge Künstlerinnen mit Kindern einen Nachteil darstellt. Die Förderung durch Stifter oder Sponsoren hat wiederum oft eine indirekte Einflussnahme zur Folge.
Also wirklich durchgehend davon zu zehren, kann ich mir kaum vorstellen. Ehrlich gesagt, vielleicht klappt das bei manchen Leuten, ne? Aber für die meisten ist es, glaube ich, doch eher so ein bisschen wie eine bessere Lotterie, ne? Also man wirbt sich halt möglichst oft und von 10 Sachen klappt vielleicht mal 1, ne? Und davon kann man dann eine Weile profitieren. Und dann muss man schauen, dass man schon irgendwie wieder an das nächste rankommt vielleicht, ne? Aber das muss nicht klappen, ne? Und das ist, eigentlich ist es zu wenig, ne? Also um jetzt wirklich effektiv junge Kunst zu unterstützen, ist es zu wenig. Und viele Preise sind auch viel zu niedrig dotiert. Also zum Beispiel das Hegenbarth-Stipendium. Das ist auf der anderen Seite, es ist wirklich eher relativ wenig Geld, würde ich sagen. Also das, man kann sich vorstellen, dass da eigentlich mehr möglich wäre.
Nahezu fakturlos scheint die matte Oberfläche aus Tinten und Tuschen auf festem Karton die grundlegenden Malmittel Maria Morgensterns. Gleich der Silhouette eines verschneiten Berges erheben sich aus der Basis weicher, aufquellender Stufen samtige aus Tinte und Tusche gegossene Plateaus. Sie gleiten in pastoser Liquidität in die nächst höhere und zunehmend schmaler werdende Ebene. Die jeweils differenzierten Farbtöne, zunächst marmorierend grau, später gleißend weiß, münden in einer steil ansteigenden aquatinterschwarzen Kuppel.
Es gibt ein paar Grundmotive, vielleicht Berge oder der noch abstraktere Berg, ein Dreieck zum Beispiel. Oder andere, ein Kopf, ein Ornament, was so stark vergrößert ist, dass man es nicht mehr als das erkennt. Und dann ganz oft Widersprüche, die mit im Bild eingebaut sind. Und das ist das, wo ich finde, dass es die Verbindung zu unserer Welt ist. Die Widersprüche und die Unordnung, die in der Ordnung steckt. Und es kann schlimm sein, aber auch elegant. Also ich finde, ein Fehler ist unbedingt nötig für Schönheit. Also ich benutze ja keinen Pinsel oder irgendetwas, sondern ich schütte das flüssiger auf das Papier und das geht eine Verbindung ein und ich finde, das ist wie natürlich. Also ich trage nichts ab nochmal oder so, das geht gar nicht. Es muss mit einem Mal funktionieren. Also es gibt keinen zweiten Versuch und ich setze jedes Mal das Papier aufs Spiel sozusagen. Aber das ist auch der Reiz daran. Das macht mich neugierig und dort muss ich einfach viel Hingabe mitbringen. Und eigentlich erwarte ich auch kein Motiv. Das ist eher später, dass man dann ein Motiv ahnt.
Die Künstlerin isoliert bestimmte Partien des Malgrundes, sodass die hernach aufgetragene Tusche an diesen Stellen des Papiers nicht oder nur partiell eindringt. Diese bewusst kalkulierten Aussparungen werden integrativer Teil der Komposition. Wie dies genau geschieht, ist ihr legitimes Geheimnis. Der Prozess der Bildentstehung ist gekennzeichnet vom Diffundieren der Farbe nach Recto, sodass die sonst eher unbedeutende Rückseite des Blattes plötzlich zur Hauptansicht wird. Für den Farbauftrag selbst verwendet Maria Morgenstern neben Zeichen überwiegend Ausziehtusche, deren Bindemittel Shellac eine harzige Substanz für eine deckende Wirkung sorgt und prinzipiell für kalligraphische Zwecke eingesetzt wird. Aber im Gegensatz zu exakter Konturierung und dem Anlegen von definierten Lineaturen entscheidet sich die Künstlerin für Flächen- und Raumwirkungen und nutzt zudem die Oberfläche ihres Bildträgers, um weiche Übergänge, ja bisweilen fast fotogrammartige Konturen zu formen. In jüngster Zeit experimentiert die Künstlerin innerhalb des Prozesses der Bildentstehung. Sie, die bisher außer ihren bloßen Händen keinerlei externe Medien wie Pinsel, Spachtel oder ähnliches zuließ, reduziert ihre persönliche Einflussnahme erneut.
Ja, für einen bestimmten Typ meiner Bilder gehe ich tatsächlich extra in den Keller vom Atelier und ich habe dort ein bisschen den Boden abgedeckt und dort steht eine Wanne, wo überflüssige Tusche abfließen kann und ich habe das Papier mit Klammern an einer Wäscheleine festgemacht und das ist meine dritte Hand sozusagen, die ich manchmal brauche und wenn die Tusche über das Papier fließt, habe ich manchmal keine Kontrolle mehr darüber und in dem Moment ziehe ich eben meine Maschine nach oben und das Überflüssige kann ablaufen. Das ist schon eine ganz schöne Sauerei.
Bis die finale Komposition erreicht ist, bedarf es zahlreicher Annäherungen. Nichts ist Routine. Häufig sind es jedoch auch Etappen, die eine eigene Gültigkeit besitzen und Teil einer Serie werden können.
Ja, es ist meistens eine Serie, die dabei entsteht. Einfach durch das Experimentieren und das Wiederholen. Das Wiederholen gibt dann die Chance auf Veränderungen und darauf gehe ich ein. Meistens arbeite ich mit dem Papier am Boden, also nicht an der Wand oder so, das geht ja gar nicht. Und dann merke ich gar nicht, wie ein Blatt nach dem anderen da durchläuft. Irgendwann liegt das ganze Atelier voller Blätter und ich weiß gar nicht, wo die alle hergekommen sind. Eins nach dem anderen bearbeitet.
Ja, also eigentlich würde ich sagen, komme ich eigentlich von der Grafik, ne? Das ist eigentlich so mein Ausgangspunkt. Und ja, am Anfang habe ich natürlich auch versucht zu malen, also auch figürlich und habe auch viele andere Sachen ausprobiert. Aber letztlich habe ich dann gemerkt, dass die Malerei funktioniert doch für mich am besten. Also was mir halt da so gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass man eine unglaubliche Freiheit hat, die man sonst nirgendwo hat. Ne? Also das ist halt, man kann eigentlich alles machen. Es gibt eigentlich fast gar keine Grenzen. Jetzt ist natürlich so, dass es natürlich auch gleichzeitig das Problem ist, mit dem man zu kämpfen hat, dass man dieses große Ausmaß an Freiheit, ne, das kann natürlich auch eine riesengroße Leere sein. Und meistens ist es schon so, dass man oder dass ich halt erstmal ratlos vor der Leinwand stehe. Ne? Und da fängt man dann tatsächlich an, sich wieder selbst so Regeln aufzulegen. Ne? Also dass man wirklich sich jetzt wieder einschränkt und beschränkt und einfach, ja, überhaupt erstmal einen Ansatzpunkt zu finden. Ne? Und da habe ich halt wirklich nur schwarz-weiß und mit ganz, ganz reduzierten Materialien gearbeitet. Auf diese Art konnte ich halt erstmal eine Formsprache entwickeln, ne, die für mich funktioniert und musste mir überhaupt keine Gedanken mehr über Farben machen. Also ich habe eigentlich von Farben wenig Ahnung. Das ist bei mir eher so eine ganz intuitive Sache. Ne?
Aufbauend auf detaillierten Tusch- oder Bleistiftzeichnungen entstehen die großformatigen, bis zu 250 x 200 cm großen Gemälde in Bitumen und Öl auf Leinwand.
Für mich relativ schwer, Formen so aus dem Nichts zu greifen. Beziehe die halt aus meinem Alltag letztlich, ne? Oder aus Studien, die ich halt vorher mache, ne? Die halt noch relativ figürlich sind. Und ja, die reduziere ich dann halt, so dass sie halt praktisch in mein Vokabular passen.
Die vorbereitenden Studien ähneln zuweilen architektonischen Grund- oder Aufrissen, wenn Kreise, deren vertikale sowie horizontale Tangenten sich berühren, entsteht eine konstruktive Ebene, das räumliche Gerüst für die sich daraus entwickelnde Idee der Malerei.
Ja, tatsächlich ist das für mich ein Problem oder eine Sorge, ne, einen Fehler zu machen. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich meine Arbeiten halt so sehr kontrolliert anlege, also sehr geplant. Tatsächlich hat sich ja immer gezeigt, wenn es dann doch irgendwie schief geht, ne, dann kann man davon meistens trotzdem profitieren. Also oftmals ist es so, dass viele gute Arbeiten erst aus einem Fehler heraus entstehen, ne, weil man sich praktisch das Problem selber schafft, an dem man arbeitet, ne, und dadurch halt eine Spannung aufbauen kann. Ja, wenn es halt total schief geht, ne, dann ist es auch nicht so schlimm. Ne, dann.
Mitunter werden Rupfen oder Spannbettlaken auf selbstgebaute Keilrahmen gespannt. Die klassische Gips- oder Kreidegrundierung kann auch durch schlichtes Malerweiß ersetzt werden. Bisweilen übermalt David Morgenstern verworfene Bilder anderer Kollegen, so auch die seiner Frau Maria.
Ich übermale auch gerne Bilder von anderen Leuten, das macht mir auch viel Spaß.
Meine.
Gerne auch Marias, ja. Und ja, ich nehme praktisch eigentlich jede Leinwand, die ich kriegen kann, verwende ich auch irgendwie. Ne? Ich mache das eigentlich wie die meisten Maler, dass ich halt so eine ganz klassische Grundierung benutze oder oft auch aus Kostengründen einfach so ein Malerweiß verwende. Von der Anlage her sind die meisten Sachen, die ich mache, gehen von einem ziemlich konkreten Motiv aus, ne? Was auch eigentlich ein figürliches Motiv ist oder ein architektonisches. Aber es ist letztlich einfach eine ganz starke Vereinfachung davon. Ne?
Die Ausführung in Öl, Bitumen und Alkytharz auf Leinwand bricht jedoch augenscheinlich mit architektonischer Präzision und stereometrischer Perfektion. So auch in seiner vierteiligen Serie Dysfunction. Ausgehend von der Figur des Kreises, die bereits zu Beginn in zwei nahezu identische Segmente geteilt wird, steigert der Künstler im Verlauf der Serie den Bruch mit der intakten Form. Varianten des Bogenmotivs und seiner Bestandteile bestimmen sein Formenvokabular. Bedient man sich architektonischer Termini gewissermaßen als Vehikel der Beschreibung für Morgensterns Arbeiten, so ist es im Verlauf der Serie der Halbkreisbogen, vielmehr die Bogenlinie oberhalb der gedachten Kämpferzone, die sich getrennt von ihrer Basis im Bildraum erstreckt. Trotz Bruch, die tragende Funktion der Formidee bleibt potenziell bewahrt, kann der Betrachter immerhin die einstige Verbindung der Elemente imaginieren. Planvoll erfolgt die Fragmentierung des Bogenmotivs. Das Zahlenverhältnis des goldenen Schnitts wird jeweils markiert im Sinne stützender Widerlager, wobei die Bogenschenkel unterhalb der Kämpferlinie abgetrennt, isoliert vom eigentlichen Bogen, in parallelem Versatz zu ruhen scheinen. Die Serie Dysfunction endet im Verzicht auf einen der stützenden Schenkel des Bogenmotivs. Der gestelzte Rundbogen, nicht mehr intakt, verliert somit vollends seine tragende Funktion, wird zum Blendbogen. Der Topos der Versehrtheit findet seine Entsprechung zudem in der malerischen Faktur des Künstlers.
Ich benutze schon unterschiedliche Werkzeuge, also natürlich hauptsächlich Pinsel, große Pinsel, eine ganz grobe Pinsel meistens. Also ich brauche jetzt für die Sachen, die ich mache, brauche ich jetzt nicht so sehr feine, spezielle Sachen. So, da gehen wirklich die allereinfachsten Sachen aus dem Baumarkt. funktionieren eigentlich ganz gut. Zuletzt habe ich manchmal Sachen wieder runtergenommen von der Leinwand, durch Abschleifen, Wegwischen oder so. Das mache ich schon mal.
Unter den Rissen und harten Konturen der dichten, schwarz glänzenden Farbhaut aus Asphalt und Alkytharz bricht mitunter ein Geflecht aus roten und ockerfarbenen Pinselhieben hervor. Hierin findet das gestaltgebende Prinzip des Aufbrechens einer streng geometrischen Form erneut seine Bestätigung. Der Farbraum und die pastosen, fast reliefartigen Schichten des schwarzen Asphalts erzeugen für den Betrachter die Illusion einer taktilen Nähe. Zugleich wird diese Räumlichkeit wieder zurückgenommen. Der weiße Fond, der Umraum, vor dem sich die Komposition entfaltet, ist gleichfalls unruhig und gebrochen in seinem Pinselduktus. Grafisch, fast fasernd, unterminiert er jegliche Tiefendimension. Aus seinen unregelmäßigen Öffnungen, die die Konturen der Bogen und Kreissegmente vage umranden, drängen ungestüme Striemen öligen Schwarzbrauns hervor. Die Komposition alterniert in ihren wechselnden Schichten wie ein Palimpsest aus Raum und Leere, Form und Nichtform. Über den Arbeitsalltag beider Künstler, insbesondere die Organisation der Arbeitszeit im Atelier, äußert David Morgenstern, dieser unterscheide sich nicht wesentlich von der eines gewöhnlichen Arbeitnehmers.
Wir, glaube ich, machen schon das meiste in der Zeit, wo der Edgar in der Schule ist. Ne? Und wenn er dann da ist, dann wird es natürlich schwieriger, was zu machen. Ne? Dann kann man nicht mehr so konstant arbeiten. Aber vielleicht ist auch das ein Klischee, ne? Dass man so sich das so vorstellt, dass Künstler plötzlich einen Einfall haben und dann schnell an die Leinwand müssen. Es mag schon sein, dass das bei vielen so ist, ja? Aber bei mir ist das zum Beispiel eher nicht so. Ne? Also ich habe auch eher vielleicht auch wirklich im Studium durch den Einfluss von Professor Servi eher eine ganz andere Art zu arbeiten gelernt, ne? Die halt so eher sehr strukturiert ist, ne? Wo man eigentlich schon weiß, was man macht und so. Und jetzt nicht auf den Kuss der Muse wartet.
Seine künstlerischen Vorstellungen kann David Morgenstern zudem als Gitarrist, Texter und Sänger der Sludge-Metal-Band Blei umsetzen.
Also ich bin aber eher so, glaube ich, der Typ, der so ganzheitlich denkt. Ne? Also das ist, was ich in der Malerei mache, das möchte ich auch in der Musik und umgedreht und überhaupt in meinem ganzen Leben muss alles dann so die gleiche Farbe haben, sozusagen. Ne? Und ich sehe da auf jeden Fall viele Parallelen, ne? Und ich habe das auch immer gerne verglichen, ne? Dass, wie man Musik macht, wie man Malerei macht. Da ist vieles ähnlich, auch wenn es große Unterschiede gibt. Der große Unterschied ist auf jeden Fall zum Beispiel, dass ich ja als Musiker in einer Band spiele, ne? Wo es jetzt nicht nur um meine Idee geht, sondern auch um Kompromisse, ne? Die ich finden muss mit den anderen Bandmitgliedern, wo ich auch nur Teil der Sache bin. Ne? Mitunter gibt es Synergien zwischen Musik und Kunst. So entwirft David Morgenstern Coverdesigns nicht nur für die eigene Band, sondern auch für andere Musiker. Häufig sind dies sehr detailreiche Zeichnungen in schwarzer Tusche, die entgegen seiner Malerei eine konkrete, zuweilen surreale Bildwelt zeigen. Während des Lockdowns der Covid-19-Pandemie entsteht auf diese Weise das Plattencover für das neue Album des Berliner Musikers Daniel Benjamin. I was just glad it was there, belly full of bees. Er wollte, glaube ich, lieber gerne so, ja, schon etwas Illustrativeres, ne, und Konkreteres. Und ja, das hat mir Spaß gemacht, weil ich dann hatte ich auch die Möglichkeit, mich da mal in dieser Richtung auszuleben. Ne? Und ich zeichne ja, wie gesagt, zeichne ich sehr gerne und oft. Und ja, und konnte das da auch mal in einer Weise umsetzen, die halt auch an die Öffentlichkeit geht, ne? Was ja sonst eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Das bleibt ja sonst alles im Atelier weitestgehend. I never
wanted the sun to shine forever. Die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Krise spüren Maria und David Morgenstern auch in ihrem künstlerischen Schaffen. David arbeitet in seinem Atelier, das ein integraler Bestandteil des Haushaltes ist. Eine räumliche Veränderung war für ihn daher weniger spürbar.
Ich glaube, man könnte auch sagen, dass wir von Natur aus sowieso ein sehr entschleunigtes Leben führen. Also das, was bei uns, glaube ich, am meisten für Veränderungen gesorgt hat, war halt, dass der Edgar die ganze Zeit zu Hause war, ne, und wir ihn halt auch unterrichten mussten und dadurch halt schon etwas eingeschränkt war. Ne? Und das kam zu mich auf jeden Fall sehr gelegen, dass ich ja relativ viel grafisch arbeiten musste durch diese Plattencover-Geschichte. Und das ist was, was man wirklich, wo man sich schnell ransetzt, wo man einfach mal eine halbe Stunde arbeiten kann, wieder aufhört, was anderes macht und so weiter. Was bei der Malerei eher schwierig ist, wo man so doch eher einen längeren Anlaufprozess hat und dann noch länger ungestört arbeiten will. Aber davon abgesehen, da wir hatten natürlich die gleichen Einschränkungen wie alle anderen.
Für Maria, die ihr Atelier außerhalb der Wohnung in einem Gemeinschaftsatelier mit anderen Künstlern teilt, bedeutete die neue Situation jedoch Veränderung.
Also ich habe gemerkt, dass ich dadurch, dass ich meine Kunst nicht ausleben konnte, ich habe tatsächlich ein bisschen auf die Bremse gedrückt wegen dem Homeschooling und so. Aber das ist ja ein innerer Drang, seine Begabung auszuleben, und wenn man das nicht kann, dann tut das schon auch ein bisschen weh. Im Prinzip hat man ja sowas regelmäßig. Also wenn man als Künstler noch einen Nebenjob hat oder so, ist man dauernd gezwungen, nicht künstlerisch zu arbeiten. Also welcher Nebenjob ist schon schöpferisch irgendwie. Also das dann zu verschieben und zu warten, bis man wieder machen kann, was man will, das ist schon schwierig. Also, wenn ich im Atelier bin, dann fühlt sich das an, als ist das Wichtigste überhaupt. Aber man hat ja die ganzen anderen Sachen zu tun. Der Wechsel, dann wieder im Atelier arbeiten zu können, das war wie die Ruhe vor dem Sturm, nur umgedreht und so lebendig dann wieder. Just needed to get my skin to some rain. I can easily